Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Eins ist sicher, der Streit um die Rente. Scheinbar aus dem Nichts ist eine Debatte um das Rentenniveau entstanden, die für Schwarz-Rot in einer existenziellen Krise enden kann. Warum hat Kanzler Merz versagt? Ist das Rentensystem wirklich so kaputt, wie derzeit viele suggerieren? Ist das Problem egoistische Boomer, die den Jungen auf der Tasche liegen? Und welche Reformen braucht dieses System? Welche sind denkbar? Jede Menge Fragen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und bei mir sind heute
Sabine Amrode, innenpolitische Korrespondentin, und ich bin für die CDU und den Kanzler zuständig.
Kersten Augustin, ich leite das Inlandsressort der Taz.
Barbara Dribusch, Redakteurin für Soziales.
Ja, schön, dass ihr da seid. Der aktuelle Punkt ist, die junge Gruppe, das sind 18 Abgeordnete in der Unionsfraktion, die wollen Nein sagen zu einem Aspekt dieses Rentenpakets, das noch im Dezember, so der Plan, verabschiedet werden soll. Es geht um das Rentenniveau, um die Frage, ob das über 2031 hinaus höher oder niedriger sein soll. Das erklären wir ein bisschen später. Erstmal eine kurze Frage an euch. Hat die junge Gruppe mit dieser Kritik recht?
Also ich weiß nicht, ob sie rentenpolitisch recht hat und ob das wirklich ein sinnvolles Unterfangen ist, was sie da treibt. Daran habe ich Zweifel. Aber wo sie einen Punkt hat, ist, dass der Gesetzentwurf von Bärbel Baas, um den es hier ja jetzt geht, die SPD-Arbeitsministerin, dass der, so kann man es zumindest lesen, über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Und wenn man weiß, dass in dem Koalitionsvertrag für die CDU und ganz besondere für die Jungen in der CDU schon echt viele Zumutungen beim Thema Rente stecken, dann erschließt sich das zumindest.
Okay, also Sie haben es zumindest verständlich. Du teilst die politische Schlussfolgerung nicht, aber du sagst, die Motive dieser 18 Abgeordneten sind verständlich, weil sie schon so viele Kompromisse gemacht haben. Wie siehst du das?
Ja, ich teile das Unbehagen der jungen Unionsabgeordneten, dass sie damit zum Ausdruck bringen gegenüber diesem Rentenpaket. Der Eindruck, der vermittelt wird, ist, die Renten sollen erstmal irgendwie stabil bleiben und dann sehen wir weiter und dann gründen wir noch eine Kommission für alles, was danach kommen soll. Und das Rentenpaket sieht ja jetzt vor allem mehr Ausgaben vor. Also es gibt diverse Geschenke, es gibt die Mütterrente für die CSU, es gibt die sogenannte Aktivrente, die ja auch Teil dieses Pakets ist. Und es gibt die Haltelinie, über die wir noch sprechen. Und neue Einnahmen, Umverteilung innerhalb des Systems ist nicht geplant. Und ich kann gut nachvollziehen, dass da ein Punkt erreicht ist, wo man als junger Abgeordneter den Eindruck hat, so geht's nicht weiter.
Das ist ja eine ganz ungewöhnlich junge Union-freundliche Stimmung hier am Tisch. Barbara, wie siehst du das? Hat die junge Union auch mit der Drohung, das ganze Ding in die Luft zu jagen, weil die ist ja real, es gibt ja nur 12 Stimmen über den Durst für Schwarz-Rot, haben die recht?
Also die junge Union, es ist nachvollziehbar für mich, warum die nicht das dann diese Weiterführung der Rente auf diesem hohen Niveau weiterführen wollen. Interessanterweise sind die Vorschläge der jungen Union dann immer Vorschläge, die in die Zukunft greifen. Das heißt, 2040 haben wir ein niedrigeres Rentenniveau mit junger Union, sag ich mal, als jetzt der Vorschlag im Gesetz ist. Und das trifft ja Leute, die durchaus auch jünger sind.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. In der öffentlichen Diskussion läuft es jetzt so, dass die junge Union die Rechte der Jüngeren verteidigt, weil die Beitragszahler dann ja eben jüngere sind, ja. Und die Boomer gewissermaßen davon profitieren. Das stimmt aber, wenn man sich es ein bisschen genauer anguckt, eigentlich nicht. Weil bis 2031, du hast es angesprochen, Sabine, ist festgelegt, dass der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt werden soll. Das heißt, das Rentenniveau bleibt bei 48% des Durchschnittslohns. Die Frage geht jetzt darum, nach 2031, wo die Rente dann wieder einsetzt. Setzt sie bei diesen 48% ein? Das ist die Haltung der SPD. Und sie sagt, das war auch immer so. Bei den bisherigen Aussetzungen dieses Nachhaltigkeitsfaktors wurde das immer so gehandhabt. Während die junge Union jetzt sagt, das ist zu teuer, und wir müssen gewissermaßen dann bei dem, wie denn, als hätte der Nachhaltigkeitsfaktor quasi, wäre nicht ausgesetzt gewesen, sondern wäre intakt gewesen, dann ist man bei 47%. Und das ist der etwas komplizierte Streitpunkt dieser Debatte. Und gleichzeitig sagt die Junge Union dann noch, hier geht es um 118 Milliarden. Wenn ich das richtig verstehe, über einen Zeitraum von knapp 10 Jahren.
Ja, bis 2040.
Genau, also das ist so eine Monsterzahl, wo alle zusammenzucken, aber man muss sie so ein bisschen in die Relation setzen, dann ist es vielleicht weniger. Wer hat hier Recht? Wer hat hier mehr Recht, die SPD oder diese junge Gruppe?
Naja, wir haben ja eben gesagt, dass es zu relativieren ist. Also keiner von beiden, wenn man so will. Ich verstehe das Anliegen der jungen Gruppe. Man muss sich mal ausrechnen. 2% weniger Rente sind es, wenn man 2040 46 statt 45 hat. Das heißt, jemand, der 1.500 € Rente kriegt, hat 30 Euro mehr oder weniger.
Mhm.
Das ist so, um die es
geht. Das ist also kein so riesengroßer Betrag.
Ich hoffe, wir haben noch nicht zu viele Zuhörer verloren, weil wir haben jetzt schon gesprochen über Haltelinie, über Nachhaltigkeitsfaktor. Also Rente ist ja ein schwieriges Thema, weil es einerseits total komplex ist und wir natürlich auch die Aufgabe haben, hier Komplexität irgendwie darzustellen. Und gleichzeitig ist es ein total emotionales Thema. Und es mag sein, dass die Argumentation der jungen Gruppe in sich eigentlich widersprüchlich ist, weil sie ja auch die Renten für jüngere Leute, die erst nach 2040, mich zum Beispiel, das dauert noch ein paar Jahre länger, Rente bekommen wollen, auch für diese Leute die Rente senken. Aber es gibt ja eher einen vorherrschenden Eindruck, nämlich dieses System funktioniert so schon hinten und vorne nicht. Und das Einzige, worum sich die Regierung mit ihrem aktuellen Rentenpaket kümmert, ist, es soll ungefähr so bleiben wie bisher, koste es, was es wolle. Und dieser Eindruck ist halt fatal. Und da verstehe ich, dass man, wenn man ausnahmsweise als junge Gruppe da schon eine richtige politische Macht hat, nämlich dieses Paket verhindern zu können, dass man da den Punkt sieht, zu sagen, stopp, hier kann es nicht weitergehen.
Verstehe ich. Der Hinweis, gerade die Frage war, wer profitiert davon und wer profitiert davon nicht. Und im Grunde genommen, das muss man nochmal, glaube ich, klarstellen, wenn es so kommen würde, wie die Junge Union will, dann würden die Rentner von jetzt an, von 2026, 5 Jahre lang bis 2031 profitieren und danach die nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Kommen wir mal vielleicht zurück zum politischen Spiel. Also da, man hat ja den Eindruck, dass da bei Union und SPD die Position wirklich, obwohl Merz jetzt versucht hat, die junge Gruppe da irgendwie zur Raison zu bringen, also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das wirklich erfolgreich war bis jetzt. Ist es denkbar, dass die Regierung an diesem Punkt, an diesem etwas wirklich kompliziert zu erklärenden Punkt, scheitert?
Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber man weiß natürlich nicht, was das noch für eine Dynamik entfaltet. Also diese 18 Abgeordneten aus der jungen Gruppe, die eben quasi junge Unionler sind, die sind so standhaft, wie ich bisher nicht gedacht habe, dass junge Unioner standhaft sein können, wenn der Kanzler von der CDU mal sagt, ey Jungs, so geht das nicht. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Und der Pascal Reddich, das ist der Vorsitzende der Junge Gruppe im Bundestag, der hat auf diesem Deutschlandtag der Jungen Union, also dieser Jahresversammlung, Parteitag quasi der Nachwuchsorganisation am vergangenen Wochenende, wo das Ganze ja so ein bisschen eskaliert ist, auch danach nochmal ganz deutlich gesagt, wir bleiben in dieser Frage stehen. Und wenn das so wäre, dann gäbe es natürlich ein Problem, weil man sich schwer vorstellen kann, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, dass die SPD da wirklich gravierende Zugeständnisse macht, weil für die ja Rente eins der wenigen Themen ist, was für sie wirklich irgendwie so ein Identitätsthema in dieser Koalition ist.
Bleiben wir kurz bei Merz. Merz ist ja relativ harsch aufgetreten auf diesem Deutschlandtag der Jungen Union und hat also gesagt, es gibt hier keinen Unterbietungswettbewerb bei der Rente. Wollt ihr das denn wirklich? War das schlau von Merz? Also wie agiert er eigentlich? Also man hat so den Eindruck, nach der SPD sagt ja, das läuft schon, das machen wir. Dieses Rentenpaket, wo ja auch Projekte der Union, also die Herzensanliegen der Union sind geradezu, ja, diese Aktivrente und die Mütterrente. Also er signalisiert der SPD gegenüber, das läuft schon. Und der Jungen Union, die hat aber auch vorher ermuntert zu sagen, ja, ihr habt schon recht mit eurer Generationengerechtigkeit und mit eurer Skepsis, ob das System denn funktioniert. Ist das Führung?
Nein, der agiert total schlecht. Also wirklich total schlecht. Also es gibt da jetzt nur in dieser Debatte, und es reiht sich ja ein in Fehler zuvor, gibt es zwei Punkte. Einmal hat er vorher, es ist ja gar nicht so, dass das aus dem Nichts gekommen ist, sondern die junge Gruppe sagt schon relativ lange, dass sie damit Schwierigkeiten hat mit diesem Punkt. Und am Anfang hat Merz gesagt, ey, guter Punkt. Ich sehe das wie ihr. Und inhaltlich ist es doch total richtig. Und die junge Gruppe hat das so verstanden. Ja, Merz ist in unserem Team und wird das bei der SPD verändern. Das hat er aber nicht gemacht. Vielleicht hat er es auch gar nicht versucht. Und dann kommt er zu dem, also das war so das eine, ne? Und dann kommt er aus dem Deutschlandtag der Jungen Union und sagt, nö, also, oder besser gesagt, man muss eigentlich noch einen Schritt vorher gehen. Eine Woche vorher gab es eine Äußerung in der Bild-Zeitung, wo er eigentlich ganz klar gesagt hat, irgendwie, wir machen das so, wie wir das mit der SPD vereinbart haben und jetzt mal irgendwie Ruhe im Karton. Und dann geht er auf den Deutschlandtag der Jungen Union und koffert die volle Kanne an. Also er geht nicht dahin, probiert zu erklären, zu werben, ein bisschen zu schmeicheln, ein bisschen Druck zu entfalten, wie man das ja normalerweise macht, wenn man Leute aus der eigenen Fraktion irgendwie dazu bringen will, für was zu stimmen, für das sie nicht stimmen wollen. Also ich finde, er hat wirklich total unklug agiert und danach war die junge Union und die junge Gruppe noch geschlossener als vorher.
Also es ist ein politisches Führungsversagen. Wieso kann Merz das eigentlich nicht?
Naja, Merz hat irgendwie, glaube ich, so eine, also er ist einfach nicht der Typ, der eine vernünftige Kommunikation kann. Ich glaube, er hat immer noch dieses alte Verständnis von Politik so top-down. Also wenn der Kanzler das sagt, dann springen die schon. Bloß die springen eben nicht mehr. Und ich meine, dass nach diesem Debakel um die Wahl zu oder die Nichtwahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, wo es ja schon mal so einen Punkt gab, wo die Union Stimmen zugesagt hat und die es dann letztendlich nicht gab, deshalb ist es gar nicht zu dieser Abstimmung gekommen, da spätestens hätte man merken müssen, dass diese Fraktion jetzt anders tickt und dass man da auch anders mit umgehen muss.
Man könnte ihm zugutehalten, dass es vielleicht aber auch noch nie so schwierig war, eine Unionsfraktion zu führen und eine nicht mehr große Koalition, sondern eine schwarz-rote Koalition in dieser Frage zusammenzuhalten. Natürlich hat er machtpolitische Fehler gemacht in den letzten Wochen, mehrfach, und hat da nicht besonders schlau agiert. Aber der materielle, inhaltliche Widerspruch, da ist ja nicht wegzureden. Und in früheren Zeiten hätte halt eine junge Gruppe in der Union niemals diese Macht gehabt. Das ist sozusagen arithmetisch jetzt der Fall, weil eine große Koalition mittlerweile auch ziemlich klein ist und nicht mehr auf 18 Mandate verzichten kann. Dafür können wir Friedrich Merz nicht die Schuld geben.
Das stimmt, aber da kommt schon noch dazu, dass es gibt relativ viele Stimmen aus der Fraktion, also aus der Unionsfraktion, die das im Grunde genauso sehen wie die junge Gruppe. Ich meine, die Frage ist, ob die wirklich alle im Zweifelsfall gegen so einen Gesetzentwurf im Bundestag stimmen würden. Also die Unterstützung für diese jungen Leute ist schon relativ groß. Und was ja auch das ganz Irre daran ist, dass es ist ja tatsächlich so, dass Merz inhaltlich bei denen ist. Ne? Also der sieht, der hat genau dieselben Bedenken. Deshalb ist es vielleicht eine schwierigere Lage. Das mag alles stimmen, aber kann man vom Kanzler schon verlangen, finde ich.
Also ich denke mal, es wäre nicht besonders schlimm, wenn das Rentenpaket scheitern würde, so wie es jetzt geschnürt ist. Weil da sind so viele Sachen drin, also von Aktivrente bis Mütterrente, die zu kritisieren sind oder wenig bringen. Und der Druck, jetzt eine Rentenkommission zu Ergebnissen kommen zu lassen, wäre dann groß, soll ja schon im nächsten Jahr was passieren.
Da würde ich zustimmen. Also auch nochmal zu deiner Frage, könnte die Regierung daran scheitern? Ich finde, oder ich sehe das vor allem gerade als Drohkulisse, und es ist ja jetzt aus so einem Totschlagargument geworden, zu sagen, das können wir uns nicht leisten, dann zerbricht diese Regierung, dann kommt die AfD. Ich meine, das wird ja auch von einigen so gespielt, diese ganzen Graune über Minderheitsregierungen und so weiter. Es muss aber möglich sein, dass Abgeordnete zu Kabinettsvorlagen sagen, nee, so finden wir aber nicht, dass es zu zustimmungsfähig ist. Das ist der normale parlamentarische Weg. Und es kann jetzt auch nicht sein, dass quasi den Abgeordneten verboten wird, an den Vorlagen nochmal was zu verändern. Und deswegen würde ich auch sagen, worst case ist, dieses Rentenpaket scheitert. Das wäre aber vielleicht gar nicht so schlimm, weil wir dann vielleicht, und das kommen wir dann ja auch später noch dazu, in eine ehrliche Debatte um eine wirklich grundlegende Rentenreform kommen, in die wir nicht kommen würden, wenn wir dieses Mogelpaket jetzt abstimmen und alles Weitere in eine Kommission verschieben.
Aber ich glaube, dass es ein Unterschied ist, ob sie sich quasi in der Koalition darauf einigen würden, das Rentenpaket zu verschieben, oder es kommt zu einer Abstimmung im Bundestag und die haben keine Mehrheit. Wenn Letzteres passiert, dann hat der Kanzler quasi keine Mehrheit im Bundestag, und das ist natürlich schon ein Alarmzeichen.
Genau, es wäre am besten, sie würden es jetzt verschieben, ohne Abstimmung.
Ich meine, den Vorschlag gibt es ja von Karin Prien, Bildungsministerin, und von CDA, also dem Sozialflügel, die haben das ja gesagt, dann lieber verschieben. Ich meine, das ist Macht, in der machtpolitischen Logik ist es natürlich drin. Also wenn Spahn sieht, also der Fraktionschef der Union sieht, dass es keine Mehrheit dafür gibt, dann wird er ja nicht nochmal, wird er ja nicht ins offene Messer rennen, sondern dann wird man die Sache abblasen. Und das würde aber bedeuten, wenn ich das richtig sehe, dass diese Stabilisierung, also sowohl die Mütterrente, die ja unbedingt her muss für Söder, als auch die Aktivrente, die Linnemann, die eine Herzenssache für Linnemann ist, als auch die Stabilisierung auf 48%, das heißt die Aussetzung des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors, die SPD unbedingt will, die kommt dann auch nicht, also dann kommt gar nichts. Und das würde bedeuten, dass der Nachhaltigkeitsfaktor ab 26 dann wieder gilt und die Rente nicht sinkt, aber weniger steigt.
Vielleicht
das heißt es.
Vielleicht kann ich einmal noch einen Einwand machen. In dem konkreten Gesetzentwurf, um den es geht, geht es nur um die Haltelinie und die Mütterrente. Das andere sind, also das ist ja jetzt eigentlich eine Formalität, aber es sind andere Gesetze, Gesetzesentwürfe. Man kann sich nicht richtig vorstellen, dass das eine durchgeht und das andere nicht. Da wäre die SPD auch ziemlich blöd, sie würde das machen. Also sie würde die Aktivrente und so durchwinken und hätte dann keinen Hebel mehr. Aber man muss schon sagen, irgendwie geht um unterschiedliche Abstimmungen. Das nur, damit es irgendwie hier formal korrekt zugeht.
Ich meine, man müsste sagen, also ist es richtig, auch machtpolitisch und inhaltlich wahrscheinlich, besser, wenn nichts kommt, als wenn Schwarz-Rot sozusagen eine Abstimmung verliert. Das ist klar. Es würde aber auch bedeuten, dass Schwarz-Rot in Sachen Rente nicht handlungsfähig ist. Das bedeutet das, dass es dann schon nach keinen 12 Monaten Regierung ist klar, diese Regierung kann sich auf nichts in Rentenpolitik verständigen. Und dann irgendwie mit der Rentenkommission und ob dann sozusagen die Kommission den Zaubertrank erfindet, wie das alles geht, und dann diese Regierung sagt, das machen wir. Das ist ja nun, entschuldige, das ist ja völlig illusorisch. Also insofern wäre das sozusagen das Eingeständnis, rentenpolitisch kann diese Regierung nicht handeln. Und das ist ungewöhnlich, weil Rentenpolitik seit 1957, seit der Rentenreform von Adenauer eigentlich immer Konsens war und in der Mitte beschlossen wurde. Oder? Also es wäre schon eine politische Niederlage, das kann man doch nicht wegdiskutieren.
Das wäre eine Niederlage, aber dass dann gar keine Rentenpolitik mehr möglich wäre, wie du es gerade beschreibst, das sehe ich anders. Also bisher wäre ja der Weg gewesen, wir machen mit diesem Rentenpaket kleinere Reformen, aber ansonsten ein grundsätzliches Weiter so in der Rentenpolitik und schieben alles Weitere an die Kommission. Das ist ja jetzt bei mehreren großen gesellschaftlich umkämpften Themen auch so gemacht worden. Und ich würde sagen, das war der falsche Weg. In der letzten Legislatur gab es eine Kommission zum Paragraph 218, zum Abtreibungsparagraph. Da wurde dann auch eine Kommission gegründet, damit sich die Ampel damit nicht mehr weiter beschäftigen muss. Und zack, die Kommission hat schlaue Dinge vorgelegt, kam dann aber nicht mehr zur Abstimmung. Bei der Reform der Schuldenbremse, jetzt kurz nach der Bundestagswahl in diesem Jahr, wurde schnell das Schuldenpaket da geschnürt und gesagt, ja, und die große Reform der Schuldenbremse, das machen wir dann später. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier in dem Raum daran glaubt, dass es dann irgendwann zu der großen, ehrlichen Reform der Schuldenbremse kommen wird. Also das ist mehrmals so gemacht worden, und ich hätte eher die Hoffnung, dass, wenn man sagt, ein weiter so in der Rentenpolitik kann es nicht geben, dass dann diese Rentenkommission im nächsten Jahr tatsächliche ernsthafte Reformen vorlegt, und die könnten dann zum Teil auch schmerzhaft aussehen, aber die sind eben auch notwendig, eine echte große Rentenreform.
Man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt das Gesetz nicht kommt, dann gilt der Nachhaltigkeitsfaktor. Der wurde 2004 eingeführt, um das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen abzubilden. Also, so what? Ja, dann gilt eben der Faktor jetzt in den nächsten Jahren.
Ja.
Wo ist das Scheitern?
Was würde das bedeuten, also als inhaltliche Nachfrage? Also wenn der Nachhaltigkeitsfaktor
Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor sich das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen ändern, also mehr Rentner, weniger Erwerbstätige, dann steigt der Nachhaltigkeitsfaktor und in der jährlichen Rentenerhöhung fließt der ein in die Rentenformel, wie das erhöht wird. Das heißt, das dämpft dann die Erhöhung der Renten. Und das passiert, wenn das Rentenpaket verschoben wird.
Was auch nicht heißt, das muss man vielleicht auch nochmal einmal sagen, dass die Renten sinken, ne? Weil das ja die ganze Zeit gerne mal so als subkutan, als Drohung mitgeht, das stimmt nicht, ne? Weil Renten dürfen ja nicht gekürzt werden, aber die Steigerung wird kleiner.
Sie könnten weniger als die Inflation steigen.
Ja, genau. Und damit wäre es eine formale...
Mhm. Das ist richtig, weil es eine Versicherung ist.
Inflation und Lohnentwicklung, das sind die beiden Faktoren, die immer berücksichtigt werden.
Ich wollte nur eine Sache sagen zu dem, was Kerstin gerade gesagt hat oder auch was du gefragt hast, Stefan. Es ist aber natürlich so, wenn die das jetzt verschieben, ich meine, die haben einen Herbst der Reform angekündigt, ne, haben einen riesen Tamtam darauf gemacht, dass sie jetzt die Sozialsysteme auf ein neues Fundament stellen würden. Und es wäre natürlich ein Zeichen dafür, dass die reformunfähig sind. Und das wäre schon ein echt, also jenseits der Inhalte, das mag alles stimmen, was du sagst, Barbara, aber jenseits der Inhalte wäre das ein wirklich schlechtes Signal.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/Genossenschaft.
Eine Frage noch zu Merz. Der hat jetzt ja vorgeschlagen, so eine gemeinsame Erklärung. Ja, also so irgendwie ein Entschließungsantrag. Da hat Klingbeil, der gerade in China ist, schon gesagt, Entschließungsantrag kann man immer machen. Also wo drinstehen soll, so ein bisschen um der jungen Gruppe da entgegenzukommen. Naja, wir machen das jetzt, ne? Also wir legen das erstmal fest mit diesem vorhin erklärte Aussetzung, Auswirkungen des Nachhaltigkeitsfaktors, kompliziert alles. Aber sagen, es gibt die Rentenkommission und dann machen wir sowieso alles anders oder können alles anders machen. Ist das jetzt ein Weg raus aus diesem auch machtpolitischen Dilemma für den Kanzler?
Ja, aber nur so scheinbar. Also ich meine, die müssen jetzt natürlich irgendwas hervorzaubern, was die junge Gruppe so ein bisschen beruhigt. Ja, und die müssen auch, wenn da dann letztendlich, ich meine, es müssen ja noch nicht mal alle zustimmen, aber wenn der ausreichende Teil zustimmen soll, müssen sie denen schon irgendwas bieten. Das ist jetzt eine relativ schlichte Nummer eigentlich mit dem Entschließungsantrag, weil den kann man schon blumig formulieren und dann gibt es das quasi wie eine Absichtserklärung. Aber die ist überhaupt in keinster Weise bindend. Und ich finde dieses Argument der Jungen Union, die sagen, naja, wenn wir jetzt was beschließen, was die Sozialdemokraten unbedingt wollen, warum um Gottes Willen sollen die dann danach dem zustimmen, das wieder abzuschaffen? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Und das war auch tatsächlich auch ein Argument, was Merz vorgebracht hat, also in seiner Rede da auf diesem Deutschlandtag. Da hat er nämlich auch gesagt, wir können da doch jetzt zustimmen und danach machen wir das alles wieder richtig. Aber ich meine, ich finde, das ist doch eine irre Logik.
Nee, das ist unseriös.
Ja.
Also das ist wirklich unseriös.
Das hat sogar Söder dann in seiner Rede am nächsten Tag gesagt, dass es da ja irgendwie ein argumentatives Problem geben würde.
Aber was könnte Merz denn diesen jungen Abgeordneten anbieten, ohne dieses Paket nochmal aufzuschnüren? Also ich glaube, es gibt so ein paar Vorschläge, die jetzt im Raum sind, die aber eher symbolpolitischer Natur sind. Ich habe noch keinen Vorschlag gehört, wo man sagen könnte, das wäre jetzt die tatsächliche substanzielle Änderung, die dann zustimmungsfähig wäre für die jungen Abgeordneten?
Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, das ist schon das muss ja jetzt durch das ganz normale parlamentarische Verfahren und ich meine, es gibt ja immer dieses Strucksche Gesetz zitiert, ne, nach Peter Struck, dem ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass kein Gesetz so rausgeht, wie es reinkommt. Und ich meine, ich gehe schon davon aus, dass es da auch Zugeständnisse von der SPD geben wird. Irgendwie kleinere Sachen, also nicht das ganz Grundsätzliche und so. Was ich ganz interessant fand, Bärbel Baas hat ja gestern bei dem Wirtschaftsgipfel da der Süddeutschen Zeitung zum ersten Mal gesagt, dass sie sich auch eine Veränderung beim Renteneintrittsalter vorstellen könnte. Und das war mir jetzt aus Sicht der SPD völlig neu. Und das dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht ein zartes Signal an die junge Union. Aber Stefan, vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wie das überhaupt aus Sicht der SPD sich dieses ganze Drama darstellt.
Also die SPD scheint mir, das ist mir nicht so gegenwärtig, dass sie das so deutlich gesagt hat, Baas da gestern bei der Süddeutschen Zeitung. Ansonsten habe ich den Eindruck bei der SPD-Fraktion, dass die also ungewöhnlich geschlossen sind in der Ansicht. Wir haben das so verabredet. Es war immer so bei diesen Aussetzungen. Es gibt einen stillschweigenden Konsens darüber, dass das so gemacht wird. So ist auch der Kabinettsbeschluss verstanden worden von allen Ministern, die dabei waren, auch von Merz, auch von Dobrindt, also auch von der CSU. Und sie sagen, also wir lassen uns doch nicht von irgendwie so 18 jungen Unionisten erpressen, die diese Rente ganz bestimmt nicht brauchen werden. Und wenn wir jetzt hier nachgeben, dann öffnen wir Tür und Tor für alles, was da noch kommt. Bei Pflege, bei Krankenversicherung, bei Sozialstaatsreform. Also da gibt's ja sozusagen noch ein neoliberales Programm hinter. Und wenn wir da jetzt ja sagen, warum sollen wir das nächste Mal nicht ja sagen? Und das wird uns vernichten. Dazu kommt, glaube ich, noch aus SPD-Sicht, dass die, also zwei Punkte, die haben die Misstrauen der Union aus Gründen, die man nachvollziehen kann, würde ich sagen. Also es gab, wie gesagt, Brosius Gersdorf, diesen Flop da. Und die sind sich nicht so ganz sicher, wie vertragstreu die Union ist. Und das jetzt zu ermutigen, dafür gibt's aus SPD-Sicht wirklich keinen Grund.
Ja, aber gleichzeitig wäre es doch für die SPD ein totales Fiasko, wenn jetzt diese Koalition knallen würde. Ja,
aber die Frage ist dann, wer ist schuld? Also Koalitionsbruch ist nie schön, für die SPD auch nicht schön, aber die Frage ist trotzdem, wer ist schuld? Und ich glaube, dass es einen zweiten Hintergrund gibt für die SPD, so irgendwie eher hart zu bleiben in dieser Frage. Ja. Also die SPD ist eine staatstragende Partei seit 1918, ja, die immer sozusagen am Ende das Staatswohl im Blick hat, insbesondere mit AfD-Anteporters. Aber sie hat beim Bürgergeld, das sie erfunden hat, das wird sie jetzt abwickeln. Ja. Sie hat 15 Euro Mindestlohn versprochen. Das hat auch nicht so funktioniert. Also da hat die SPD übrigens gegen den Koalitionsvertrag, also wochenlang noch behauptet, 15 Euro Mindestlohn würden im Koalitionsvertrag stehen. Das heißt sozusagen bei den sozialpolitischen Dingen, verteilungspolitischen Dingen, ist es nicht so, dass da die SPD in dieser Merz-Regierung nur auf Ruhmestaten gucken kann. Und wenn sie jetzt auch noch bei der Rente umfällt mit den 48%, dann ist irgendwie Polen offen. Also Südekum, ja, der Berater von Klingbeil, der hat in der Tat Ökonomieprofessor, Berater von eine wichtige Figur, stimmt schon, Berater von Finanzminister Klingbeil, der hat gesagt, ja, er kann das schon verstehen, was die junge Union da will. Aber das ist nicht die Fraktion. Und Südekum ist kein machtpolitischer Faktor in der SPD. Und also, dass da machtpolitisch irgendwas wegbricht im Moment, das ist nicht zu erkennen. Und das zu suggerieren, halte ich auch wirklich für hochproblematisch. Ja. Und so ungefähr ist die Lage im Westen.
Genau, dass die SPD da jetzt erstmal halt bleibt, ist ja machtpolitisch total verständlich. Das ist jetzt erstmal nicht deren Problem. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass sie selber eigentlich eine reine Rentnerpartei geworden ist bei den letzten Wahlen. Zumindest zu einem sehr großen Anteil noch von Rentnern gewählt wird und sie vielleicht hoffen, dass die Haltelinie bei der Rente auch eine Haltelinie bei den SPD-Wahlumfragen nach sich zieht und die Ergebnisse nicht noch weiter sinken. Was ich ein bisschen erstaunlich fand jetzt in den letzten Tagen, waren aber auch die Äußerungen von jungen SPD-Lern. Da hat sich ja jetzt auch eine größere Gruppe zu Wort gemeldet, also junge SPD-Abgeordnete, die den jungen Unionsabgeordneten vorgeworfen haben, ja, euer Papa zahlt euch doch eh die ETFs und ihr braucht das doch gar nicht. Und es ginge mit diesem Rentenpaket doch vor allem um die Verhinderung von Altersarmut. Und das finde ich halt auch unlauter, weil das eben auch nicht das Ziel dieses Rentenpakets ist, sondern ja eben diese allgemeine Haltelinie für alle Renten gilt und es ja gerade nicht ein Paket ist, wo es darum geht, Armutsrenten irgendwie besser zu stellen. Und es gäbe, glaube ich, Möglichkeiten, gezielter was gegen Armutsrenten zu tun, als der Vorschlag, der da jetzt im Raum ist. Und da fand ich das enttäuschend, dass junge SPD-Abgeordnete eher dieses Rentenpaket verteidigen und da diese Generationenperspektive gar nicht einzunehmen scheinen.
Ich finde es auch echt so ein bisschen billig. Die jungen Unioner sind alles Töchter und Söhne aus besserem Hause und haben das alles nicht nötig. Also ich meine, mag schon sein, dass ja der eine oder andere aus einem Elternhaus kommt, wo besonders viel Kohle da ist. Zumindest bei Johannes Winkel, dem JU-Chef, und bei dem Pascal Reddich, der ja jetzt der maßgebliche Player in der jungen Gruppe ist, der, bei dem ist das nicht der Fall. Also der kommt, der ist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und hat es jetzt auch nicht so total einfach gehabt.
Es ist auch ein bisschen altbacken, immer noch zu glauben, dass ETFs irgendwie sowas Schmutziges sind, was irgendwie nur so, keine Ahnung, windige Aktienspekulanten machen.
Aber diese Wählerfrage, was du jetzt, Kerstin, gesagt hattest, mit Blick auf die SPD, trifft auf die Union natürlich auch zu. Also du hast einerseits diese wahnsinnig alte Wählerschaft bei der CDU. Das war ja auch ein Grund, warum Merz auf jeden Fall verhindern wollte, dass es irgendwie im Bundestagswahlkampf irgendwie eine Auseinandersetzung um die Rente gab. Die haben ja in ihrem neuen Grundsatzprogramm steht ja noch, dass sie das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln wollen. Also eine höheren, quasi der Renteneintritt später kommt. Das steht im Wahlprogramm dann nicht mehr. Und zwar, weil Merz da interveniert hat, weil er Angst hatte um die Wähler. Und gleichzeitig ist aber auch, sollen ja auch diese Jungen in der Union junge Leute wieder für die CDU ziehen. Und man, wir können das inhaltlich jetzt falsch finden, was die da machen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, weil ja durchaus es eine Menge junge Leute gibt, die so denken.
Ich meine, also lass uns über zwei Sachen sprechen. Erstmal finde ich, Kerstin, sehr interessant mit der Altersarmut. Also das ist ja keine Fiktion. Ich finde, dass die Gefahr da ist, dass es zunehmen wird. Mehr als die Hälfte der Leute, die die Rente bekommen, bekommen nur die gesetzliche Rente. 53%. Im Osten noch wesentlich mehr. Und die sind davon abhängig, dass das einigermaßen auskömmlich ist. Es ist schon jetzt teilweise nicht und wird es mit der Absenkung des Rentenniveaus natürlich noch weniger sein. Das ist ja ein plausibler Zusammenhang. Was habt ihr denn für Ideen? Wie kann man das System so umgestalten? Was ist da erforderlich, damit also eine massenhafte Altersarmut in Deutschland verhindert wird?
Naja, wir haben im Moment noch keine massenhafte Altersarmut. Ich würde sagen, dass man die Grundrente erweitern könnte, die es jetzt schon gibt, die diesen Rentenaufschlag gewährt und das Einkommen des Gesamthaushaltes dabei berücksichtigt. Das ist ja wichtig, ne? Das könnte man zum Beispiel ausweiten.
Also, dass die Rentenbeiträge nicht nur auf das Arbeitseinkommen gezahlt werden müssen, sondern auf andere, oder was
meinst du? Grundrente gibt es jetzt schon. Das ist diese Rentenaufstockung, wenn du eine kleine Rente kriegst und lange eingezahlt hast.
Ist das, was Hubertus Heil eingeführt hat?
Ja, genau. Das hat er eingeführt und das sind bisher 1,4 Millionen Leute, die ihn in Anspruch nehmen. Da könnte man die Bemessungsbasis erweitern, die Vorbedingungen, dann könnte man da aufbauen.
Also das ist so eine systemische Idee, dass man weggeht von der Idee der Versicherungsleistung, also einzahlen und auszahlen, was die Leute eingezahlt haben, was sie bekommen, dass man von diesem Prinzip ein bisschen weggeht und dass man, was ja sowieso in ein paar Mechanismen, glaube ich, in der Rente sowieso schon ist, und sondern dass man da direkt, wie Heil es ja auch, glaube ich, wollte, quasi die kleine Renten aufstockt. Das ist die Idee.
Ja, aber ganz wichtig ist auch, dass das aus Steuermitteln dann gezahlt wird. Also jede Umverteilung kann nicht aus den Rentenbeiträgen kommen, weil die Renten sind nicht so hoch, die gesetzlichen. 10% haben nur über 2.500 brutto. Wegen der Bemessungsgrenze bei der Erhebung. Also muss man immer auch über die Umverteilung mit Steuermitteln sprechen.
Aber wäre diese Beitragsbemessungsgrenze bei der Rentenversicherung nicht auch ein Punkt, an dem man ansetzen könnte? Da sind vielleicht dann nicht die Milliarden zu holen, aber zumindest auch für, ich finde, ein politisches Zeichen, dass es eben auch Umverteilung bräuchte für ein gerechteres Rentensystem, finde ich es nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die liegt aktuell bei ungefähr 8.000 Euro, diese Beitragsbemessungsgrenze. Jeder, der darüber hinaus verdient, muss also genauso viel in die Rente einzahlen wie jemand mit genau 8.000 Euro Bruttoeinkommen, und das ist ja...
Naja, aber wenn man die Beitragsmessungsgrenze erhöht, muss man auch höhere Renten zahlen. Oder man macht es wie in der Schweiz, deckelt die Renten und hebt die Beitragsbemessungsgrenze auf.
Ich meine, das sind Möglichkeiten, und in der Schweiz ist ja kein sozialistisches Land, es ist also denkbar. Eine zweite Sache, die Bärbel Baas vorgeschlagen hatte, und da fand ich jetzt hier die junge Gruppe eigentlich ganz interessant in ihrer doch flexiblen Haltung. Baas hat gesagt, man sollte auch Gruppen, die nicht in der Rentenversicherung sind, zum Beispiel Beamte, zweite Beispiel, was immer genannt wird, sind dann Abgeordnete. Es gibt aber noch mehr Gruppen, die nicht da drin sind, sondern die andere Versorgungsstrukturen haben, Ärzte, Rechtsanwälte, dass man die, also besser Verdienende, in die allgemeine Rentenversicherung integriert. Und Johannes Winkel hatte gesagt, da kann man drüber reden. Das fand ich ganz interessant. Also wäre das jetzt ein Weg, also die nicht nur Beitragsbemessungsgrenze, sondern insgesamt die Besserverdienenden in dieses Rentensystem reinzunehmen?
Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, das kannst du sicher fundierter sagen, Barbara, aber ob das nicht nur so eine gewisse, ja, ein bisschen populistische Forderung ist, weil es natürlich müssen dann auch höhere Renten ausgezahlt werden. Und soweit ich das weiß, aber ich habe mich da jetzt im Detail nicht, deshalb lieber du, Barbara, damit beschäftigt, ist ja gar nicht klar, ob das überhaupt für mehr Kohle im System sorgt.
Also mit den Beamten, die kann man reinnehmen ins System, damit kann man aber erstmal kein Geld verdienen. Da gibt es einen Vertrauensschutz. Es läuft über Jahrzehnte, bis man das allmählich rüber. Außerdem hat sich rumgesprochen, dass Beamten ziemlich lange leben. Die kosten natürlich auch. Also man kann damit nicht mal eben die nächsten 10 Jahre Geld verdienen, indem man die Beamten da eintut.
Trotzdem wäre es politisch sinnvoll, würde ich sagen. Also das stimmt. Also man sollte nicht den Eindruck erwecken, dass man dadurch das akute Problem der Rente in den nächsten 10 Jahren lösen könnte. Aber Österreich hat es ja auch vorgemacht, dass das möglich ist. Auch ein Systemwechsel zu machen. Ich meine, auch in Deutschland fordern ja linksliberale Parteien seit Ewigkeiten da eine Veränderung in dem System und dass bitte Beamte auch einbezogen werden sollen. Das ist absolut notwendig und ich finde, es ist unter Gerechtigkeitsaspekten nicht vermittelbar, dass bei Beamten eben der letzte Sold herangezogen wird für die Berechnung der Pension und eben auch ein höherer Prozentsatz gezahlt wird als Pension im Vergleich zur Rente. Das lässt sich nicht aufrechnen durch etwaige Zusatzrenten durch den Arbeitgeber für Angestellte.
Und bei den Abgeordneten finde ich es tatsächlich auch, ich meine, das ist auch so ein, hat leicht sowas, so ein billiges Argument, aber dass man vielleicht doch nochmal auf Systeme anders guckt, von denen man selbst betroffen ist. Also von daher finde ich das keine schlechte Idee.
Also pädagogischen Effekt.
Ja.
Das ist absolut richtig. Es gibt noch einen wirklich wichtigen Aspekt bei der Rente, den Karl Lauterbach gelegentlich erwähnt. Und ich finde, da macht er einen Punkt. Und zwar ist das die Lebenserwartung. Es ist nämlich so, dass Geringverdiener wesentlich kürzer leben im Schnitt als Besserverdiener. Irgendwie, ich glaube, du hast es angesprochen mit den Beamten, die sowieso dann sehr lange leben und lange dann in den Genuss der Rente kommen. Wenn man das so ein bisschen, also da gibt es verschiedene komplexe Rechenmodelle und so weiter, aber kurz und knapp dabei kommt raus, im Grunde genommen zahlen die Ärmeren relativ mehr ein, als sie bekommen, weil sie das eben viel kürzere Spanne als Rentner dann ausgezahlt bekommen, als Besserverdiener. Und die Frage ist natürlich, kann man das, also diese Überlegung, ja, im Sinne von Äquivalenz, ja, kann man das irgendwie in das Rentensystem integrieren unter dem Aspekt von Gerechtigkeit?
Also ich denke, wenn es kommt, dass man das Renteneintrittsalter erst mit 70 hat, vielleicht irgendwann darüber diskutiert, wird man natürlich darüber sprechen muss, in welchen Berufen das geht und in welchen das nicht geht. Also das ist eine Diskussion. In Österreich gibt es die Schwerarbeiterpensionen, die haben sie mal eingeführt, da ging es jetzt nach dem Kalorienverbrauch. Und natürlich ist das kein Maßstab, haben sie inzwischen auch 1000-mal modifiziert. Aber darum geht's. Man muss bei bestimmten Berufen sagen, wenn man in der Pflege sagen, Leute, ihr könnt aber 4 Jahre früher aus dem Beruf raus, würde der Beruf sofort attraktiver werden. Und deswegen denke ich, wir brauchen da auch, vielleicht wäre eine Kommission auch mal mit Arbeitsmedizinern oder Arztmedizinern, die eben sowas festlegt, so wie eine Kommission auch den Mindestlohn fest, die einen früheren Rentenbeginn für bestimmte Berufsgruppen festlegt. Das denke ich mir, das bräuchte man in der Zukunft unbedingt.
Das finde ich ein total gutes Argument, weil es mir leuchtet es absolut ein, wenn die Kohle im System knapp ist und wir immer älter werden, dass man auch länger arbeiten muss, wenn man irgendwie das System am Laufen halten will. Aber dass das nicht alle können, und das ist natürlich auch total eingängig. Also von daher finde ich so eine differenzierte Herangehensweise absolut richtig.
Genereller gefragt, Kerstin, du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, naja, ETFs und das ist so ein Klischee und so, aber ist nicht auch ein Klischee, dass das deutsche Rentensystem, dieses Umlagesystem, das wird ja massiv in der Öffentlichkeit nach meinem Eindruck, also in Grund und Boden geredet, als nicht reformfähig, bürokratisch und es gibt auch viel bessere Möglichkeiten. Aber ist es wirklich so schlecht im internationalen Vergleich? Ist es nicht, wenn man sich zum Beispiel so Systeme anguckt, die stärker Kapital gestützt sind, also USA, wo also jede Finanzkrise irgendwie Hunderttausende oder Millionen von Rentnern irgendwie enteignet, das ist doch auch nicht die Lösung, oder?
Also die Rentenversicherung sagt ja, 3% Rendite kriegt man auf die gesetzliche Rente, wenn man es mal rechnet, muss ja gar nicht so schlecht, denke ich. Ich will nur mal dazu sagen, also 2016 hat ja Andrea Nahles ihr Rentenkonzept vorgelegt, die übrigens für einen steuerlichen Demografiezuschuss war, sehr fortschrittlich. Ist dann damit gescheitert. Da gab es eine Diskussion, dass das Rentenniveau 2030 nicht unter 43% fallen soll. Also wir waren schon in einer Diskussion, wir stehen gar nicht so schlecht da. Dann hieß es, der Beitragssatz soll nicht über 25% steigen. Wir haben inzwischen 18,6. Dadurch, dass die Wirtschaft gut gelaufen ist, ist der Nachhaltigkeitsfaktor ja auch so, dass eben die, ist immer noch relativ viele Erwerbstätige zu vergleichsweise wenigen Rentnern gibt. Also das hat sich, das sind alles Sachen, die muss man berücksichtigen. Wenn hier jemand die Rente schlecht redet, würde ich sagen, Vorsicht.
Aber was bedeutet das, wenn wir jetzt in eine wirtschaftliche Krise, also in der schon sind und weiter reinschlittern? Also wenn die Arbeitslosigkeit steigt und die Leute sozusagen nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben?
Wie meinst du das jetzt?
Ja, wie sich, weil du sagst, dass sich das auch positiv ausgewirkt hat, dass wir in so einer guten Lage waren und deshalb jetzt gar nicht so schlecht dastehen. Wenn wir aber jetzt in eine Krise rutschen, wie sich das dann
auswirkt? Ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen bin ich auch für Rentenreformdiskussion. Natürlich, das war eben diese schöne Beschäftigungsentwicklung, die wir hatten. Und jetzt ist ein Problem. Und wenn jetzt die Rentenbeiträge steigen, aber erst ab 2028, dann wird die Wirtschaft sagen, jetzt müssen wir schon wieder mehr Beitrag bezahlen.
Aber trotzdem ist das ja ein guter historischer Hinweis zu sagen, schon 2018 wurde gesagt, oh Gott, die Rente ist nicht sicher und es wird alles ganz schrecklich und jetzt sind die Zahlen besser, über die wir sprechen, als damals zu Zeiten von Andrea Nahles. Das ist, finde ich, schon hilfreich in der aktuellen Debatte, weil man natürlich ja auch immer dazu neigt zu sagen, noch nie war es so schlimm wie jetzt. Das und dieser
der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil diese Diskussion oder diese Prognose, dass das deutsche Rentensystem nicht im Moment, aber spätestens in 10, 15, 20 Jahren kollabieren wird, die kenne ich seit Mitte der 90er Jahre. Und die gibt's, und die wird auch von interessierter Seite teilweise gespielt. Und ich finde, man muss, wenn man sich die ganze Rentenreformdiskussion der letzten 30 Jahre nochmal anguckt, auch daran erinnern, dass der größte Flop in diesen Rentenreformdebatten die Riester-Rente war. Das heißt, der Versuch irgendwie aus gutem, mit gutem Willen, guten Absichten, aber im Grunde genommen so ein anderes Standbein jenseits dieses Umlageverfahrens zu etablieren, was nach meinem Eindruck, widerspricht mir, vor allen Dingen den deutschen Versicherungskonzernen genutzt hat.
Naja, wenn man Kinder hatte und den Zuschlag bekam, war die Riester-Rente nicht so schlecht. Das Problem war, dass die Leute zu wenig Geld verdient haben, das nicht eingezahlt haben. Das war das Problem.
Ja, und die Profit. Ja,
natürlich, dass die da unheimlich abkassiert haben an den Gebühren, das stimmt, ja.
Ich wollte noch mal einen anderen Punkt anbringen, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen Argumentation der Jungen Union, aber was ich schon auch wichtig finde, ist, wie viel Mittel aus dem Bundeshaushalt für die Rente gebunden werden. Das ist ja ein weiteres Argument, was die Junge Union immer vorträgt, dass quasi im Augenblick ein Viertel, glaube ich, und in der zeitlichen Prognose bis in ein paar Jahren ein Drittel des Bundeshaushalts für Renten gebunden sind. Und die sagen jetzt natürlich, und das leuchtet mir ein Stück weit ein, würde mich interessieren, wie ihr das seht, dass dadurch natürlich der Handlungsspielraum des Bundeshaushalts extrem verkleinert wird und dass künftige Generationen dann eben gar nicht mehr so richtig viel zu entscheiden haben, obwohl sie doch vielleicht auch was entscheiden wollen. Und das finde ich ein Argument, Punkt.
Naja, aber die Steuermittel wird ja eine Umverteilung erzeugt im Rentensystem. Du hast ja die Kindererziehungszeiten werden angerechnet. Die Erwerbsminderungsrente ist auch so eine Leistung. Also das muss man schon sehen. Es ist der Einzug der steuerlichen Umverteilung durch diese Erhöhung.
Also es gibt sozusagen Leistungen in der Rentenversicherung, wofür niemand einzahlt.
Ja, also die Mütterrente ja zum Beispiel.
Die Mütterrente kommt, die wird eh steuerfinanziert sein, aber es gibt schon jetzt im Rentensystem Leistungen, für die niemand zahlt. Und insofern ist diese Steuerfinanzierung, die gab es schon bei Bismarck, also einen Beitrag aus Steuern. Also so ungewöhnlich ist es nicht. Und ich finde auch, ich finde das Argument, Sabine, dass die Handlungsfähigkeiten im Haushalt noch mehr eingeschränkt werden, als sie im Moment schon sind. Also dass eine Regierung nur noch sehr minimal politisch steuern kann. Das ist ein ernstzunehmendes Argument. Aber ich glaube auch, dass es so ist, dass prozentual bis jetzt der Anteil nicht wesentlich gewachsen ist. Also ich glaube, der Anteil insgesamt am gesamten deutschen Steuereinkommen für die Rente, also nicht nur Bundeshaushalt, sondern auch Länder, liegt bei unter 10%, bei 9% und zwar relativ konstant in den letzten 20 Jahren. Und insofern muss man beide Seiten sehen. Und was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man mit so Milliardenzahlen, also nicht du jetzt, aber mit so Milliardenzahlen um sich geworfen wird und alle so das Gefühl haben, wir gehen pleite, weil die Rente frisst uns auf. Und das ist einfach keine solidarische Debatte dann, sondern eine, die so falsche Bilder provoziert. Oder wie seht ihr das? Also das ist die Frage sozusagen, gibt es diesen Generationenkonflikt, anders gesagt, ja? Also gibt es sozusagen ein fundamental anderes Interesse von Jungen und Älteren und kann man die gegeneinander setzen? Weil das ist ja der Eindruck in der öffentlichen Debatte.
Ich glaube, man muss schon ernst nehmen, dass junge Leute den Eindruck haben, ich zahle in ein System ein und habe das Vertrauen verloren, dass ich davon später einmal profitieren werde. Und da gibt es dann vielleicht schon auch eine Veränderung im Vergleich zu vor 20 oder 30 Jahren. Deswegen würde ich schon sagen, dass man das schon auch als Generationenkonflikt lesen muss und dass das beim Verständnis hilft.
Naja, ist natürlich schon so, dass die Beiträge werden steigen und das Rentenniveau wird sinken. Ob mit oder ohne Junge Union. Also wenn zum Beispiel jetzt die Beiträge im Jahre 2040 bei 2,6% höher sind als jetzt, das bedeutet 1,3% für den Arbeitnehmer. Also wenn man 3.000 Euro verdient, dann sind das 40 Euro mehr im Monat, jetzt mal nach heutigem gerechnet. Und wenn das Rentenniveau dann sinkt auf 46%, also das ist eben auch entsprechend gegenüber 48%, kann man sich ausrechnen. Das ist dann mehr als ein Fünftel, ne? Auf jeden Fall ein Fünfzigstel.
Also ich glaube, das ist das Problem, ne? Dass irgendwie sozusagen bei diesem Verhältnis, was sich ja verändert von Einzahlern und Leuten, die Geld bekommen, es geht um das Austarieren. Also dass beide im Grunde genommen auf was verzichten müssen, das ist ja, wie Barbara gesagt hat, offenkundig.
Deswegen muss man ja ein Umverteilungselement reinbauen. Meiner Meinung nach kommen wir darum nicht rum, weil es kann nicht sein, dass jemand, der halt in einem nicht so gut bezahlten Job in einer privaten Dienstleistung gearbeitet hat und auf Rente geht und dann, wenn diese Person dann nur 1.100 Euro Rente hat, sagen wir mal, das sind dann also netto 1.000 Euro vor Steuern, dann ist die Miete, letztens hat mir das jemand erzählt, die ist nämlich zur Rentenberatung gegangen und hat dann den ganzen Tag geweint. Das ist so eine Erzieherin, die halt aus verschiedenen Gründen ein bisschen reduziert gab. Naja, aber die hat mir vorgerechnet, sie kriegt 1.200 Euro Rente. Das ist dann netto vor Steuern 1.081 oder 1.020. Und sie hat eine Miete Berlin 650 Euro. Das ist für Alleinstehende nicht so, ne? Und dann hat sie praktisch 500 Euro noch zum Leben. Das ist ihr klar geworden. Wenn sie überhaupt das Renteneintrittsalter erreicht mit 67, das ist eine jüngere Frau gewesen. Und sowas, das ist ein Gerechtigkeitsaufreger. Das muss irgendwie politisch verhandelt werden. Es muss offen verhandelt werden.
Aber dafür wäre es doch total falsch, wenn diese Regierung nicht zu irgendeinem Schritt in Richtung einer Rentenreform kommt. Weil ihr vorhin am Anfang alle so, leichtfertig meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber so gesagt habt, es ist ja gut, wenn das jetzt nicht kommt. Und dann kommt aber wahrscheinlich die große Reform auch nicht. Man kann doch auch nicht einfach so weitermachen wie bislang.
Nee.
Ja, aber ich meine, da sind wir ja, das ist ja sozusagen die 100.000-Dollar-Frage. Also wie verhindert man wie sieht das Rentensystem aus, dass solche Fälle wie Barbara, den du gerade erwähnt hast, den verhindert das? Also Leute, die irgendwie normal arbeiten oder irgendwie untere Mittelschicht sind und aber arbeiten und viel arbeiten und ihr ganzes Leben lang arbeiten, dann im Moment, wo sie in Rente gehen, im Grunde genommen sich das Leben, was sie hatten, auf das sie irgendwie auch einen legitimen Anspruch haben, sich einfach nicht mehr leisten können. Und wie backt man das? Mit welchen? Und das geht nur mit Umverteilung, nach meinem laienhaften Verständnis.
Ja, also man muss dann eben Renten, vielleicht Aufschläge auf Renten. Und dann spielen natürlich andere Sozialleistungen eine Rolle, wie Wohngeld zum Beispiel, ne, wie sich die Situation darstellt. Das ist ein mögliches Problem.
Ich bin natürlich auch immer für mehr Umverteilung zu haben, würde aber trotzdem auch nochmal diesen Generationengerechtigkeitsaspekt da stärken, der jetzt vielleicht für die Erzieherin, die jetzt über ihre Rente nachdenkt, in 10 oder 15 Jahren vielleicht noch nicht ganz so eine große Rolle spielt. Ich glaube schon auch, dass dieser Konflikt gerade deswegen jetzt so groß wird, weil es unter jungen Leuten vielleicht den Eindruck gibt, von ihnen wird sehr viel verlangt und Solidargesellschaft ist aber keine Einbahnstraße, sondern es muss aber auch mal in die andere Richtung zurückgehen. Und das sind eben auch gerade junge Leute, die in der anderen großen gesellschaftspolitischen Debatte im Zentrum stehen. Die junge Leute müssen sich darauf einstellen, wieder zur Bundeswehr zu gehen, haben in den Corona-Jahren auch zum Schutz älterer Menschen am meisten auf sich genommen. Der Bundespräsident träumt von einem sozialen Pflichtjahr und dass man dann den Eindruck bekommt, dann ist auch noch die Klimakrise vor der Tür. Also wenn man als junger Mensch über seine Rente nachdenkt, denkt man auch vielleicht nicht nur an die Höhe seiner Rentenbezüge, sondern auch noch, wo man auf dem Planeten eigentlich noch gut leben kann. All das kommt da, glaube ich, zusammen und gipfelt dann in dem Gefühl von, meine Rente ist eh nicht sicher.
Gut, jetzt habe ich das, was du am Anfang gesagt hast, mit deiner Sympathie für die Junge Union wesentlich besser verstanden, Kerstin.
Wobei das bei der, auf die Junge Union ja gar nicht zutrifft. Ne? Die sind ja für die Wehrpflicht, die Klimaschutz irgendwie ist zumindest mal nicht für sie an erster Stelle. Und ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, was sie bei Corona, welche Position,
dann werde
muss
ich jetzt packen. Dann werde ich doch nicht Mitglied. Ja.
Dann wirst du doch kein Junge Union Mitglied und das ist äußerst lobenswert. Letzte Frage. Glaubt ihr, dass Schwarz-Rot diese Auseinandersetzung um die Rente überlebt?
Ja, glaube ich. Also ich glaube, die werden irgendeine Lösung finden. Es wird ein Teil von diesen jungen Abgeordneten, der nötige Anteil wird am Ende zustimmen und mit vielleicht leichten Zugeständnissen von der SPD, aber die werden das irgendwie lösen, weil allen klar ist, dass das Scheitern ein Drama wäre.
Ja.
Okay, kurz und knapp.
Was meinst du mit ja?
Schwarz-Rot überlebt diese Krise. Die Rente ist nicht sicher, aber die schwarz-rote Koalition ist es zumindest noch.
Ich glaube auch, dass die Krise überleben.
Und was meinst du als Sicht des SPD?
Ich bin mir nicht so sicher. Also ich muss sagen, dieses Krisenmanagement dieser Regierung ist wenig vertrauenserweckend. Also und das liegt nicht auf Seiten der SPD, nach meiner Ansicht nach, weil die SPD irgendwie berechenbar ist. Langweilig, wie man immer sagt, aber berechenbar. Bei der Union, das ist so erratisch teilweise, das ist so handwerklich, unübersichtlich, amateurhaft teilweise, dass da, und zwar nicht als Absicht, also nicht aus Absicht, man lässt das nicht aus Absicht scheitern, aber Unfälle sind da jederzeit möglich. Und das ist, finde ich, keine gute Perspektive. Gut, ja, das war der Bundestag. Danke euch allen, vor allen Dingen dank dir, Barbara, mit deiner Erkältung es trotzdem hier zu uns geschafft hast. Ein Hinweis noch, es gibt auch den Taz-Podcast Fernverbindung, den seit August diesen Jahres. In dem aktuellen geht es um die Wahl in Chile. Da hat eine linke Kandidatin die Wahl gewonnen. Allerdings gibt es noch eine zweite Runde, da sieht es echt finster aus. Und wahrscheinlich wird Chile dann im Mitte Dezember einen rechtsextremen Präsidenten haben. Darum geht's in Fernverbindung. Wir bedanken uns für diese Folge des Bundestalks auch noch bei Daniel Fromm für die Produktion, wie immer, und bei Eva Lotte an der Reha für die Redaktion. Fragen und Kritik, wie immer, gerne an bundestalk@taz.de. Und teilt uns in sozialen Netzwerken. Und wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann ist das auch sehr, sehr gerne gesehen über Tatzzahlig. Bleibt uns gewogen und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.